Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht schon fast Jahren die Nachrichten anschaut, ob ihr euch dabei richtig wohlfühlt oder nicht so wohlfühlt. Irgendwie scheint es ja an ganz vielen Stellen, dass die Welt aus den Fugen gerät. Man denkt, was passiert hier eigentlich? Und es ist möglich, dass dir das Angst oder Sorgen macht, dass du denkst, wie sollen wir diese Welt voller Krisen und Hunger und Krankheit, wie soll das überhaupt weitergehen? All das ist so super gegenwärtig. Und wenn man länger darüber nachdenkt, kann ich verstehen, wie man, ja, wie es einfach richtig beklemmend wird, wie es unangenehm wird. Und wer von euch die aktuellen Nachrichten verfolgt, gerade in den letzten Tagen, hat sicher auch von einem ganz aktuellen Bericht aus dem Niger gehört, dem Land, in dem Jonas und Gabi Vetter hier aus der Gemeinde arbeiten. Und die vor 5 Wochen oder vor 3 Wochen hier noch bei uns im Gottesdienst präsent waren und wir sie wieder ausgesegnet haben, um in ihr Heimatland, den Niger, zu gehen, um dort Menschen einfach zu dienen. Und was im Niger in den letzten Wochen passiert ist, oder in der letzten Woche passiert ist, ist, dass es um einen politischen Putsch der Armee hinter sich hat. Tatsächlich ein Machtwechsel, der alte Präsident ist von Generälen abgesetzt worden und jetzt ist unklar, in welche Richtung sich die ganze politische Richtung entwickeln wird. Und gestern, für die Leute, die sich gefragt haben, wie mag es Gabi und Jonas jetzt gerade gehen, haben die beiden in einem Freundesbrief Folgendes geschrieben, und das möchte ich euch kurz vorlesen. Wenn man die Geschichte Nigers und der Sahelregion ein wenig kennt, so ist ein Putsch auch nicht zu ungewöhnlich. Das erklärt vielleicht auch unsere Beobachtung, dass die meisten Nigerer dem Staatsstreich erstmal gelassen oder abwartend gegenüberstehen. Die Bilder von Chaos, Feuer und Randale, die ihr in den Nachrichten sehen könnt, haben sich rund um die Parteizentrale des abgesetzten Präsidenten abgespielt. Im Rest der Stadt, wie auch in unserem Stadtteil Coira Kano, war es eher ruhig und normal. Auch ist Jonas diese Woche seinen Aktivitäten als Lehrer an der Jüngerschaftsschule nachgegangen, dass man gewisse Stadtteile umfährt, weil dort gerade Demonstrationen oder Unruhen sind, gehört für uns seit 8 Jahren zum Leben in Niamey dazu. Also kurz und knapp zusammengefasst, es geht uns gut. Und weiter, für unsere Arbeit ändert sich erstmal nichts. Das kann sich natürlich verändern, falls sich die Sicherheitslage im Niger nun weiter verschlechtert und sich die politische Situation nicht wieder stabilisiert. Von daher freuen wir uns weiter über euer Gebet. Niger und die Sahelzone können es wirklich gebrauchen. Und ja, wir wollen einfach da kurz zu Beginn, bevor es losgeht, mit der Predigt möchte ich nochmal genau an dieser Stelle starten, dass wir uns gemeinsam eins machen und für Jonas und Gabi, für ihre ganze Familie beten, aber letztlich auch für das Land, und ich würde mich freuen, wenn wir noch einmal gemeinsam dazu aufstehen können. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir in diesem Moment auch vielleicht der Hilflosigkeit. Ein Moment, in dem wir so viel sehen, was in dieser Welt passiert und letztlich nicht das Gefühl haben, dass wir so einen großen Einfluss darauf haben. Aber wir hören heute über dich als Jahwe Zebaoth, den Herrn der Herrscher, den Allmächtigen und den Thronenden auf dieser Welt. Und wir wollen dich anrufen und zu dir beten, dass du Gabi und Jonas und die ganze Familie, ihre Kinder ganz besonders segnest, jetzt in dieser Situation. Sie haben sich aufgemacht, um dir zu dienen und anderen Menschen von dir zu erzählen. Und ich bete jetzt einfach an dieser Stelle, dass du sie segnest und dass sie Kraft haben, dass du sie bewahrst und ihnen Schutz schenkst in diesem Land, in dem es gerade politisch nicht ruhig ist. Und wir wollen auch ganz speziell für den Niger beten und beten dafür, dass die politische Situation eine richtige Schiene, eine gerade Entwicklung findet. Eine Entwicklung, wo Menschen in diese Machtposition, Entscheidungsposition kommen, in der sie das Beste für das Land und das Volk wollen, in dem sich die Möglichkeiten auch der Nigerer verändern und verbessern, dass das Hungerproblem auch eine Lösung findet. Jesus, dass alles, was an Gewalt- und Sicherheitsproblemen da ist, dass auch dort Lösungen gefunden werden. Und so beten wir für Familie Vetter, wir beten für das Land und für die Menschen dort, dass deine Liebe und dein Frieden dort regieren. In deinem Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mich beeindruckt tatsächlich die Ruhe und Gelassenheit, in der Jonas und Gabi die so eine Zeilen schreiben. Ja, ich war schon ganz gespannt, tatsächlich, wie werden sie das beschreiben und hatte das auch so ein bisschen so erwartet. Aber es wird so deutlich, sie wissen, wo sie sind. Sie wissen, dass sie in einem Land leben und in einem Land arbeiten und sich für Leute einsetzen, obwohl die Sicherheitslage oder viele in Anführungsstrichen normale Dinge für uns, Dinge, wo wir sagen, oh, das ist ja total, das können wir uns gar nicht wegdenken aus unserem Leben, bei ihnen ganz und gar nicht normal sind, sondern es ganz unterschiedlich sind. Aber bei Jonas und Gabi spürt man so ein tiefes Vertrauen, dass Gott sie in ihrem Auftrag unterstützen wird. Dass sie keine Angst haben brauchen in diesen Situationen, dass sie am richtigen Platz in ihrem Leben sind. Und dass sie darauf vertrauen, dass Gott sich für sie einsetzen wird, wann immer sie es brauchen. Und mein Eindruck ist, und vielleicht geht es euch das auch so, wenn ihr diese Zeilen von diesen Zeilen hört oder sie selber gelesen habt, das gibt Trost, ihnen und uns. Und für uns gilt allerdings, wir haben ein Privileg oder das Privileg, in einem Land zu leben, was jetzt schon seit Jahrzehnten, nahezu einem Jahrhundert in Frieden lebt. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so, dass wir es gar nicht so genug wertschätzen können, weil wir gar nicht wissen, wie es anders ist. Es ist so selbstverständlich, dass alles geordnet ist, dass wir in Supermärkte gehen, die immer alles anbieten können, dass wir Frieden haben, dass wir keine irgendwie aktive Bedrohung unserer Sicherheitslage immer wieder und ständig verspüren. Aber in dieser Realität, in der wir hier in Deutschland leben, so geht es den meisten Menschen auf dieser Erde eben nicht. Es ist eben nicht normal, so wie es uns hier geht. Und deswegen ist es vielleicht für den einen oder anderen auch manchmal schwierig, im Alten Testament zu lesen, wenn wir dort an so vielen Stellen von immer wieder von Krisen lesen, von Kriegen lesen. Und ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder anderen von euch gar nicht so leicht ist, durchs Alte Testament so durchzublättern und diese ganzen Geschichten zu lesen in der Bibel und sich die Frage zu stellen, dass es hat so wenig mit meinem Leben, meiner Lebensrealität zu tun, dann kann ich es ja eigentlich auch zur Seite legen. Und dazu kommt noch, dass diese Geschichten oft so geprägt sind von kriegerischen Auseinandersetzungen. Ja? Nicht selten werden auch echte Gräueltaten beschrieben, Katastrophen beschrieben, die dann aus dieser Kriegssituation, aus den Krisen entstehen, wo man denkt, oh, ey, damit möchte ich mich gar nicht belasten, sowas zu lesen. Und dann entstehen vielleicht Fragen in uns, wenn wir im Alten Testament lesen, zu sagen, warum sind diese Grausamkeiten so zentral, dass wir die aufschreiben müssen? Warum? Warum scheint Gott das sogar manchmal so zu befürworten, dass das passiert? Oder warum verantwortet Gott sogar manchmal Kriege an dieser Stelle? Warum kämpft Gott eigentlich? Und ich weiß nicht, ob euch diese Fragen irgendwo mal präsent waren oder ob ihr sie für euch beantwortet habt und ja, einfach eine Sicherheit gefunden habt. Aber ich kann mir vorstellen, dass dem einen oder anderen so geht, zu sagen, oh, das ist wirklich harter Tobak. Vielleicht fragst du dich sogar, wer ist denn dieser Gott? Oder du stellst dir diese Frage der Predigtreihe, Gott, wer bist du eigentlich? Kann ich das, was ich hier höre oder lese, kann ich das überhaupt mit dem Bild eines liebenden Gottes überhaupt vereinbaren? Und genau darum geht es heute, wenn wir über diesen Gottesnamen Jahwe Zebaoth sprechen. Der Herr der Herrscher, der alle Macht hat, der auch alle Gewalt hat. Und dieser Name taucht zum ersten Mal im ersten Buch von Samuel auf. Das Buch, quasi, in dem die Königsgeschichte des Volkes Israels beschrieben wird oder startet. Und dort wird Gott zum allerersten Mal mit diesem Namen genannt. Vorher kommt er nicht vor, nicht in den Mosebüchern, nicht in den Josua- und Richterbüchern, sondern erst dort an dieser Stelle. Gott wird zum ersten Mal mit diesem Namen genannt, der auch ein bisschen an andere Götternamen aus der Antike oder aus anderen polytheistischen Staaten erinnert. Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscher. Also klingt so ein bisschen an, ich weiß nicht, wenn ihr so ein bisschen so für Geschichte und so gerade antike Geschichte so ein Fable habt, dann hört sich das so ein kleines bisschen an wie der Name eines Kriegsgottes. Ähnlich wie bei den Römern Mars oder bei den Griechen Athena. Götter, die quasi speziell für den Krieg zuständig waren, die man anrief, wenn es um kriegerische Auseinandersetzungen geht. Aber anders als in den anderen Religionen, wo es eben diese speziellen Götter für verschiedene für verschiedene Bereiche des Lebens wie auch den Krieg gibt. Anders als in anderen Religionen wird Gott nicht als alleine als ein Gott des Krieges beschrieben, sondern dieser Name, Jahwe Zebaoth, steht für viel, viel mehr als der Helfer im Krieg. Vielleicht einmal kurz zur Worterklärung. Zebaoth ist ein Plural, den es eigentlich so gar nicht geben kann, weil er von dem Wort Herr, Zeba, kommt. Und Zeba bedeutet das Herr oder das ist einfach eine Armee. Und Zebaoth, da geht es um die Armeen sozusagen. Und Gott, dass Gott dieser Herr, dieser Vielzahl von Heeren ist. Und es ist nicht ganz klar, im Alten Testament, es schwankt immer ein kleines bisschen, um wen es dort geht. Es können nämlich manchmal menschliche Heere sein, die unter diesem Befehl von Gott stehen und die auch von Gott gelenkt werden. Aber durchaus entsteht auch oft der Eindruck, dass Gott als der Herr der himmlischen Heere, der Herrscher der Engel dort beschrieben wird. Und das Begriffsspektrum erweitert sich sogar noch, dass man sagt, weil er der Herr über alle Gewalten und Mächte ist, ist er der Allmächtige, der Thronende, der über allem steht. Zusammengefasst drücken wir also aus, wenn wir Herr Zebaoth lesen oder sagen, dass er größer als alles und alle anderen ist. Gott ist größer als alles und alle anderen. Und das ist total wichtig, dass wir das einmal kurz verstehen. Wenn Menschen diesen Begriff in der Bibel nennen, wenn sie zu diesem Gott beten, dann ist es einerseits diese grundlegende und durchgehende Linie der besonderen Macht und Majestät Gottes, aber andererseits auch das bewusste Aussprechen, das Bekennen, dass Gott größer ist als alles andere. Das Spannende ist, dass dieser Gottesname Jahwe Zebaoth die häufigste Gottesbezeichnung im Alten Testament ist. Nämlich 285 Belegen finden wir das, dass Menschen in Gebeten oder in Psalmen Gott genauso ansprechen. Dieser Name ist zentral. Und er ist deswegen zentral, weil er neben diesem Bekenntnis Gottes als dem Allerhöchsten auch immer wieder an die großen Taten Gottes in der Geschichte des Volkes erinnert. Jedes Mal, wenn dieser Name genannt wird, erinnern sich die Menschen, was Gott schon getan hat und was er noch tun wird. Also wird bei der Nennung dieses Namens Jahwe Zebaoths Geschichte immer wieder ganz konkret. Es ist ein Erinnern an das Handeln Gottes in Krisensituationen. Und es ist ein sich bewusst machen, Gott ist der Herr aller Heere. Er ist der, der lenken kann, der letztlich über alles entscheidet. Und er ist damit auch der Allmächtige und der eine Herrscher, der auf dem Thron sitzt. Und alle anderen, die sich das einbilden, werden erleben, dass sie von Gott, dass Gott der Einzige ist, der auf dem Thron ist. Und im Nennen des Namens erinnern sich die Menschen immer wieder daran, was Gott schon getan hat und was er tun wird. Und das schenkt ihnen Trost. Und so wollen wir gleich einsteigen in diesen ersten Moment, wo wir diesen Namen das erste Mal hören. Es ist bei einer Frau, betet diesen Namen aus, deren Geschichte Marlon und Silke vor 4 Wochen hier erzählt haben. Und Gott, sie nennt Gott, also es geht um Hannah im ersten Buch Samuel, und sie nennt Gott mit dem Namen Jahwe Zebaoth. Hannahs Situation ist wie folgt, sie sehnt sich nach einem Kind. Sie kann keine Kinder bekommen und ist damit gesellschaftlich und persönlich und beziehungsmäßig so geschlagen und sie leidet unter dieser Kinderlosigkeit und sie kommt zu Gott und fleht ihn an und fleht den Allmächtigen, den Herrn der Herrscher, den Thronenden an, dass er ihr ein Kind schenkt. Dass er sie erlöst aus der ganzen Schmach, aus all dem, was sie erleiden muss. Und während sie also diesen Namen in ihrer tiefen persönlichen Krise, die nichts mit Krieg zu tun hat, nennt, bittet, denkt sie also an diese Geschichten, an all das, was sie schon über ihn gehört hat. Mit anderen Worten, sie sagt, wenn du der bist, als der du dich vorstellst, als der Herr über jeder Krise, als der, der allmächtig ist und alles kann, dann handel auch in meiner Krise. Und Gott erhört sie. Er schenkt ihr einen Sohn, Samuel, der die Geschichte des Volkes über Generationen hinweg prägen wird. Einige Jahre später lesen wir wieder, wie ein ganz anderer Mensch Gott mit diesem Namen Jahwe Zebaoth bezeichnet. In einer Geschichte, von der ich ausgehe, dass die meisten von euch sie schon mal gehört haben. Die Geschichte von David und Goliath. Wieder ganz kurz zusammengefasst. Die Israeliten befinden sich abermals in einer Krise. Wieder will ein Nachbarland, in diesem Fall die Philister, gegen sie Krieg führen. Und nicht nur das, die Philister haben in ihren Reihen einige übermächtige Soldaten. Soldaten, die stärker und größer sind, als jemals ein Mann gesehen wurde. Und einer dieser Soldaten fordert das ganze Volk heraus und er fordert die Israeliten zu einem Zweikampf heraus und sagt, in diesem Zweikampf soll der Krieg entschieden werden. Dabei beleidigt er nicht nur das Volk der Israeliten, sondern er beleidigt auch ihren Gott. Er macht sich über sie lustig und sagt, dieser Gott kann doch nicht helfen. Wenn er helfen würde, dann würde sich doch jemand von euch trauen, gegen mich anzutreten. Aber weil dieser Goliath außergewöhnlich groß und stark ist, findet sich tatsächlich in den Reihen der Israeliten niemand, der den Mut hat, gegen Goliath zu kämpfen. Bis ein kleiner Hirtenjunge diese Szene betritt, sich etwas umhört und nach dem Preis erkundigt für den Sieger dieses Kampfes und sich letztlich entscheidet, diesem Riesen entgegenzutreten. Und wenn wir das lesen, lesen wir, dass David letztlich diesem Mann auf dem ersten Blick nur mit einer Schleuder und einem kleinen Stab entgegentritt. Ein so ungleicher Kampf. Aber David stellt klar, dass für ihn diese Ungleichheit genau umgekehrt ist. Und ich lese euch mal vor aus 1. Samuel 17, Abvers 40. Und so näherte David sich, bewaffnet nur mit seinem Hirtenstab und einer Schleuder, dem Philister. Und der Philister trat David entgegen und sein Schildträger ging ihm voran. Er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebräunten und gut aussehenden Jungen. Habt ihr das schon mal gelesen über David? Sonnengebräunt, gut aussehend? Und der Philister sagte, bin ich etwa ein Hund, rief er, dass du mit einem Stock auf mich zukommst? Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. Komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und den wilden Tieren vorwerfen, rief er David zu. Und jetzt kommt dieser spannende Moment. David rief zurück. Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen, aber ich komme im Namen des Herrn Zebaoth, im Namen des Allmächtigen, des Gottes des israelischen Heeres, das du verhöhnt hast. Danach sagt David noch ein paar derbe Worte. Die habe ich jetzt weggelassen. Die könnt ihr aber selber gerne nachlesen. Ja? 1. Samuel 17 heute. Es ist interessant tatsächlich. David beleidigt quasi direkt zurück. So wie man das wahrscheinlich halt einfach so macht in so einem Trash-Talk. Entscheidend ist aber Folgendes. Ich aber komme im Namen des Herrn Zebaoth, des Allmächtigen. Das, was Goliath sieht, wenn David auf ihn zukommt, ist nicht alles an der Stelle. Es ist nicht nur ein Junge mit einem Stock und einer Schleuder, sondern David weiß, dass der Herr der Herrscher bei ihm ist, mit ihm ist. Er ist nicht alleine. Und dieser Kampf wird nicht aufgrund seiner eigenen Kraft oder seiner Fähigkeiten entschieden, sondern David weiß, Gott wird für mich kämpfen. David ist klar, in dem Moment, wo er diese Gottesbezeichnung ausspricht, Gott hat doch immer für sein Volk gekämpft. Und wenn sie sich dessen bewusst waren, dass sie nicht auf ihre eigene Kraft vertrauten, nicht sagen, oh, das schaffen wir aber alleine, hier durch diese Krise kommen wir alleine durch, sondern wenn sie sagten, Herr, wir schaffen es nicht, wir brauchen deine Hilfe, immer dann verteidigte Gott sein Volk. Immer dann, wenn klar war, dass die Person oder das Volk gesagt hat, Gott, wir schaffen es nicht ohne dich. Dann verteidigte Gott sein Volk. Und damit erinnert sich, indem er Gott als den Gott und Jahwe Zebaoth, den Herrn Zebaoth nennt, genau an diese Geschichten. Und was passiert? Er gewinnt diesen ungleichen Kampf. Gott kämpft für ihn. Also stellen wir bisher fest, was wir jetzt schon gehört haben über diesen ganzen Namen. Wenn sich Gott als Jahwe Zebaoth vorstellt, dann hat es auf der einen Seite so einen ermutigen Aspekt, ja, der Erinnerung. Gott hat schon immer für sein Volk gekämpft und er wird auch wieder für sein Volk kämpfen. Er hat einzelne Personen gerettet und er wird wieder diese Erinnerung werden wieder zum Zeugnis, zu einer Kraft, die in Krisensituationen Hilfe gibt. Aber wenn wir jetzt weiter wissen wollen, wo stellt sich Gott weiter als dieser Herrscher vor, dann können wir auch einen Blick ins Neue Testament werfen und werden bei Jesus fündig. Bei der Gefangennahme von Jesus ist die Krise wieder komplett offenbar. Ja? Also müsst ihr euch das vorstellen, Jesus weiß, dass er gefangen genommen wird, aber seine Jünger sind völlig überrascht. Sie sagen, wieso wird dieser wunderbare Mensch, der so vielen geholfen hat, wieso wird er jetzt festgenommen? Und die Panik ist so hoch, dass einer der Jünger sein Schwert reißt und auf einen der Soldaten zugeht und ihn töten will und dabei aber nur sein Ohr tatsächlich abtrennt. Und als diese Situation zu eskalieren droht, die Gewalt einfach zu explodieren droht, da heilt Jesus den Soldaten. Er lässt das Ohr wieder anwachsen und sagt zu seinen Jüngern Folgendes. In Matthäus 26, Vers 52 und 4, bis 54. Steck dein Schwert weg, befahl ihm Jesus. Wer das Schwert benutzt, wird durch das Schwert umkommen. Wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um Tausende von Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen, und er würde sie sofort schicken? Doch wenn ich das täte, wie sollte sich dann erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt wird und nun eintreten muss? Was Jesus hier zu ihm sagt, ist, ich habe die Macht über alle. Ich bin der Herr der Herrscher. Ich habe die Macht, dass Tausende von Engeln kommen könnten und diese Situation für uns klären. Aber Jesus geht es hier nicht um eine gewalttätige Lösung. Er weiß, er selber muss diesen Kampf kämpfen. Er selber ist der Herr der Herrscher. Aber hier, in diesem Moment, ist Jesus bewusst, ich kämpfe selbst. Und Jesus tritt diesen unfairen und ungleichen Kampf auf den ersten Blick an. Er kämpft nämlich gegen alle. Genauer gesagt, er kämpft gegen das, was Menschen ausmacht, was uns ausmacht tatsächlich. Unsere Schuld, unsere Sünde vor Gott und das nicht nur von den Menschen, die um ihn herum sind, sondern von allen Menschen, die gelebt haben und jemals leben werden. Und Jesus muss kämpfen und er weiß, er wird sterben. Auf den ersten Blick wird es so aussehen, als hätte er diesen Kampf verloren, aber in seiner Auferstehung gewinnt er diesen Kampf. Und das ist der Beweis oder das Zeichen, dass Jesus der Allmächtige ist, der Thronende. Er herrscht über alle. Er ist Jahwe Zebaoth. Und mit diesem Schritt wird die Vorstellung von Gott, die wir aus dem Alten Testament gelesen haben, als Gott, der Herr der Herrscher ist, der die Armeen dieser Welt und lenkt und der auch für das Volk Israel kämpft, was uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht irgendwie so schwerfällt zu verstehen. Mit diesem Schritt von Jesus wird die Vorstellung Gottes als Herr der Herrscher zu unserer Rettung. Weil Gott immer noch derjenige ist, der für uns kämpft. Gott ist derjenige, der für dich kämpft. Und weil er das tut, darfst du Hoffnung haben, darf ich Hoffnung haben in allen Krisen, die in diesem Leben kommen. In unserer Krankheit und auch in allen Kämpfen unseres Lebens ist er derjenige, der sagt, ich bleibe der Herr, der Herrscher und ich möchte für dich kämpfen. Und ich habe es bewiesen, indem ich diesen Kampf am Kreuz gekämpft habe. Letztlich gilt für uns genau das Gleiche wie zu den Zeiten des Alten Testaments. Wir müssen erkennen, dass wir es nicht alleine schaffen. Du kannst es gar nicht alleine schaffen. Die Gegner in deinem Leben, die Gegner in meinem Leben sind einfach zu groß, als dass wir uns selber befreien können. Unsere Schuld ist zu groß. Aber Jesus sagt, ich biete dir meine Hilfe an. Mit Jesus haben wir eine Person, die für uns kämpft. Und das Kreuz, genau die Erinnerung daran, die Erinnerung an den Ort und das Geschehen, wo unsere Kämpfe hingehören. Nämlich, dass sie nicht zu uns gehören, dass wir uns damit einfach plagen oder dass wir daran kaputt gehen, sondern dass wir zu ihm gehen. Was tat Hannah? Hannah brachte ihre Krise zum Herrn. Und sie erinnerte ihn daran, wer er ist und wer er für sie ist. Was macht David? David weiß ganz offensichtlich, wie alle anderen auch, dass nur Gott ihm helfen kann. Und die Frage ist, was machen wir mit den Krisen und Herausforderungen unseres Lebens? Unser Weg geht zum Kreuz, weil wir hier Vergebung finden für das, was uns vielleicht schwerfällt, uns selber zu vergeben. Wir finden Vergebung für unser persönliches Versagen. Wir finden hier, dass Jesus für uns kämpft in Situationen, wo wir hilflos und machtlos sind. Wir finden hier Heilung für unseren Körper, für unsere Seele, weil Jesus gelitten und gekämpft hat. Am Kreuz finden wir Hoffnung und Aushalten, weil Jesus nicht gewichen ist. Er ist nicht weggerannt vor der Krise. Er ist nicht vor dem Problem abgehauen. Er hat keinen Ausweg gesucht, sondern er hat gekämpft, damit wir nicht mehr kämpfen brauchen. Und ich möchte dich persönlich heute einladen und ich darf die Band schon mal zu mir nach vorne bitten, dass du ganz persönlich dir das bewusst machst, dass Gott ein Gott ist, der für dich kämpfen möchte. Und er lädt dich ein, zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Bring deine Kämpfe, deine Herausforderungen, deine Krankheit immer wieder zum Kreuz. Bei Hannah war es auch nicht das erste Gebet, was sie gebetet hat. Das ist das erste Gebet, von dem wir lesen. Aber wir können sicher sein, dass sie immer wieder zu Gott gekommen ist und dass diese Ausdauer, dieses nah dran sein, Gott zum Handeln bewegt hat. Ich möchte dich einladen, Jesus heute neu zu vertrauen. Dem, der als Friedefürst gekommen ist, damit du Frieden hast. Auch in Situationen, in denen wir keinen Frieden finden können. Ich möchte jetzt noch einmal beten und gerne dürft ihr die Augen schließen, wenn ihr möchtet. Und dann wollen wir gleich noch das gemeinsame Lied singen. Himmlischer Vater Jesus, wenn wir uns an dich wenden, dann wissen wir, dass du die Macht und Größe über alles hast. Du bist der Gott, der dem kein Kampf zu schwer ist und der immer gewinnt. Und ich bete jetzt, dass du zu jedem Einzelnen von uns, der das möchte, der sein Herz dir da an dieser Stelle öffnen möchte, dass du uns begegnest. Du kennst unsere Kämpfe, du kennst unsere krassen Herausforderungen, du weißt, wo wir nicht mehr weiter wissen, du weißt, wo es uns schwerfällt, uns selber zu vergeben für das, was wir getan haben. Aber diese Kämpfe hast du schon gekämpft, Jesus. Und so bete ich, dass wir diesen Moment nutzen können, dir das hinzulegen und zu sehen, wie du unsere Krisen veränderst, weil du der Herr der Herrscher und weil du Jahwe Zebaoth bist. Danke für deine Gegenwart hier. Amen.